Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich, dass Sie sich wieder ein wenig Zeit nehmen für das sogenannte Gesangbuch des Alten Testaments, den Psalter. Diesmal im Mittelpunkt die Psalmen 19 und 20. Schon in Psalm 18 spielte die Größe und Herrlichkeit Gottes eine nicht unerhebliche Rolle. Gottes Wege sind vollkommen, hieß es da zum Beispiel. Wer ist Gott, wenn nicht der Herr, oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? In Psalm 19 rückt Gottes Herrlichkeit allerdings noch mehr in den Blickpunkt. Sie erweist sich, so der Psalmdichter David, ganz besonders in der Schöpfung und in Gottes Gesetz. In Psalm 20 wiederum wird von König David geschildert, auf welche Weise das Volk Israel für seinen König beten soll. Unsere Welt ist unglaublich schön und unglaublich komplex. Alles ist genau aufeinander abgestimmt. Alles in der Natur greift wie ein Rad in das andere und hält sich genau in der Waage. Das ist Gottes Werk, und wer diese Schöpfung sieht, kann nur staunen. Wie unglaublich passt alles zusammen. Wie alles so läuft, dass es Leben auf der Erde geben kann. Wie zuverlässig Tag und Nacht aufeinander folgen. Genauso fantastisch ist Gottes Wort. Auch in Gottes Wort stimmt alles. Alles ist aufeinander abgestimmt, und Fragen des Menschen werden angesprochen und in guter Weise geregelt. Psalm 19 ist ein Psalm, der genau das hervorhebt und lobt. Wie Gott die Schöpfung und wie Gott sein Gesetz herrlich geschaffen hat. Psalm 19 ist ein Psalm über Gottes Schöpfung. Man kann ihn in zwei Teile aufteilen. Erstens die Schöpfung und zweitens Gottes Offenbarung im Gesetz, beziehungsweise Gottes Offenbarung durch sein Wort. Auf der einen Seite die Schöpfung des Kosmos und auf der anderen die Gebote. Dieser Psalm hat es verdient, beachtet zu werden, wenn wir über Gottes Schöpfung und über seine Gebote sprechen. Denn Gott offenbart sich in seiner Schöpfung und auch in seinen Geboten. Beides hat Gott den Menschen gegeben, doch ich denke, dass er uns damit noch nicht alles gesagt hat, was er uns über sich sagen könnte. Der Verfasser von Psalm 19 ist wieder einmal König David. Gleich am Anfang wird er namentlich genannt. Und auf eine bestimmte Art und Weise unterteilt der Text sich sozusagen selbst. In den Versen 1 bis 7 wird der hebräische Gottesname El benutzt, der Mächtige. Gott ist der Mächtige in der Schöpfung. Deshalb heißt es auch im allerersten Vers der Bibel, am Anfang schuf Elohim, Elohim ist die Mehrzahl von El, am Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. Elohim ist hier also gewissermaßen der Name des Schöpfers. Der zweite Teil von Psalm 19 beginnt mit Vers 8. Dort heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. In den meisten Ausgaben der Lutherbibel wird der Begriff Herr immer dann in Großbuchstaben wiedergegeben, wenn im hebräischen Text der Gottesname Yahweh steht. Dieser Name wird in dem Abschnitt 7-mal benutzt. Ganz am Schluss kommen noch zwei andere Bezeichnungen für Gott hinzu. Yahweh, mein Fels und mein Erlöser. Die Psalmen erklären auf indirekte Art und Weise viele Stellen in der Bibel. Ich denke, sie sind wirklich ein Segen für unser Herz und für unser Leben. Psalm 19 ist ein Psalm, der recht gut als Morgengebet gesprochen werden kann. In den ersten 7 Versen geht es um die Schöpfung. Auch Psalm 8 hat von der Schöpfung gesprochen, über den Mond und die Sterne. Er ist also eher ein Psalm über die Nacht. Psalm 19 dagegen zeigt uns die aufgehende Sonne und den Tag. Hören Sie nun, wie der Beter über Gottes Schöpfung schwärmt. Ich lese die Verse 2 bis 7. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem andern, und eine Nacht tut's kund der andern, ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande, und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Soweit die Verse 2-7. Ich möchte Ihnen nun dazu die Übersetzung des deutschen Theologen Arno Clemens Gäbelein vorlesen, der einer meiner Lehrer gewesen ist und von dem ich sehr viel halte. Er hat sich sehr gut mit den großen hebräischen und mit den deutschen Gelehrten ausgekannt, die die Psalmen gründlich studiert haben. Gäbelein hat den ersten Teil von Psalm 19 in Anlehnung an das Hebräische so übersetzt: Der Himmel verkündet Gottes Herrlichkeit und die Ausdehnung das Werk seiner Hände. Tag und Nacht sagen es, und eine Nacht lässt es die andere wissen. Es gibt kein Regen und keine Worte, doch man hört ihre Stimme. Ihr Reden hat die ganze Erde erreicht, und ihre Worte gehen bis an das Ende der Erde. Darin hat er ein Zelt für die Sonne aufgestellt. Und er ist ein Bräutigam, der aus seiner Kammer kommt, er jubelt wie ein Mächtiger, der seinen Lauf beginnt. Er kommt von einem Ende des Himmels, und sein Lauf geht bis zum Ende des Himmels, und nichts ist vor dieser Hitze verborgen. Soweit die Übersetzung von Arno Clemens Gäbelein. Psalm 19 ist ein wunderbarer Psalm. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Der Apostel Paulus hat es im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20, so ausgedrückt: Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Die Himmel sagen uns, wie weise Gott ist, wie mächtig er ist. Und sie erzählen, so meine ich, etwas über Gottes Plan und Zeit. Von Anfang an ist die Schöpfung ein schlichter Zeuge Gottes für den Menschen gewesen. In allen Glaubensbekenntnissen der Kirche wird die Schöpfung allein Gott dem Vater zugeschrieben, auch in dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Doch wenn im Neuen Testament etwas über die Schöpfung gesagt wird, dann sehen wir, dass es nicht ganz richtig ist zu sagen, Gott der Vater ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Denn die Dreieinigkeit ist an der Schöpfung der Erde beteiligt gewesen. Deshalb wohl steht das hebräische Wort Elohim für Gott in der Mehrzahl. Es spricht von der Dreieinigkeit. Das Neue Testament zeigt uns, dass Jesus das Mittel der Schöpfung war. Und der Heilige Geist ist bei der Schöpfung gekommen und hat sie gewissermaßen verschönert und hübsch gemacht. Im zweiten Vers der Bibel heißt es: Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Der Apostel Johannes wiederum sagt über den Anfang: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Hier ist meines Erachtens von Jesus Christus die Rede. In Kolosser 1, Vers 16 geht es auch um Jesus Christus. Dort steht: Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Das heißt also, Jesus war das Mittel der Schöpfung. Im ersten Kapitel des Epheserbriefes lesen wir, dass die ganze Dreieinigkeit an unserer Errettung beteiligt ist. Gott, der Vater, hat sie geplant, der Sohn hat für sie bezahlt und der Heilige Geist schützt sie. Ähnliches gilt auch für die Schöpfung. Gott, der Vater, hat das Universum geplant, der Sohn hat den Plan verwirklicht und hat die Schöpfung erlöst. Und der Heilige Geist treibt sie an und schützt sie. Es ist interessant, dass in Psalm 19 die Sonne genannt wird und mit einem Bräutigam verglichen wird, der aus seiner Kammer kommt. Als ich in Jerusalem gewesen bin, habe ich jeden Morgen gesehen, wie die Sonne über dem Ölberg aufgegangen ist. Es ist fantastisch, wenn man sieht, wie das Licht über Jerusalem flutet. Die Mauern der Stadt, zuerst die Anhöhen. Es kommt zu König Davids Grab auf dem Zion, dann an die Spitzen der Gebäude und dann zum Tempelbezirk. Ein fantastisches Bild und für mich ein Bild für einen anderen Bräutigam, Jesus Christus, die Sonne der Gerechtigkeit. Er wird eines Tages in Herrlichkeit auf diese Erde kommen. Er ist der leuchtende Morgenstern. Der leuchtende Morgenstern kommt immer, bevor die Sonne aufgeht. Was für ein Bild zeigt sich in der Schöpfung. Das ist einmalig. Dieser herrliche Psalm malt uns die Schöpfung vor Augen. Dann geht er darauf ein, wie großartig Gottes Gesetz ist. Hören Sie nun die Verse 8 bis 12. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen, und wer sie hält, der hat großen Lohn. Auch an dieser Stelle möchte ich den Text wiedergeben, wie ihn der Theologe Arno Clemens Gäbelein übersetzt hat. Das Gesetz Jahwes ist vollkommen, macht die Seele heil. Das Zeugnis Jahwes ist gewiss, macht weise die Einfältigen. Die Befehle des Herrn sind gerecht und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind rein, sie erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und währt für immer. Gottes Gerichte sind wahr, sie sind alle gerecht. Mehr zu schätzen als Gold, als feinstes Gold und süßer als Honig, eine Honigwabe. Dein Knecht wird durch sie gewarnt. Sie zu halten hat einen großen Lohn. Soweit Arno Clemens Gäbelein. Wir wollen uns nun ein bisschen genauer anschauen, was Psalm 19 über die Gebote sagt. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss, Vers 8. Bitte glauben Sie nicht, dass Gott neue Wertvorstellungen akzeptiert, die seinen widersprechen. Damit will ich Folgendes sagen. Vermutlich liest Gott zum Beispiel keine neuen Bücher über Psychologie und er hört auch nicht auf fragwürdige Urteile, die manche Richter fällen. Aber Gott wird Sünde bestrafen. Ja, er sagt, dass er genau das tun wird. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss, und deshalb wird eines Tages ein Gericht kommen, so sagt es das Wort Gottes. In Vers 9 heißt es, die Befehle des Herrn sind richtig. Manch einer sagt, bestimmte Gebote finde ich nicht gut. Vielleicht denken Sie auch so, doch Gott sagt, sie sind richtig. Weshalb? Nun, in einer Vorlesung über Soziologie vor vielen Jahren, da hatte ich einen Professor, der hat auch gesagt, wer entscheidet denn, was richtig ist? Woher wissen Sie, was richtig ist? Damals wusste ich keine Antwort darauf, doch jetzt weiß ich, dass Gott entscheidet, was richtig ist. Unsere Welt ist seine Welt. Er hat sie geschaffen und er hält sie in Gang. Vielleicht finden Sie das Gesetz der Schwerkraft nicht richtig, doch ich würde Ihnen nicht raten, dagegen zu handeln. Ich meine, Sie sollten nicht von einem 10-stöckigen Gebäude springen, denn Gott wird das Gesetz der Schwerkraft nicht extra für Sie aufheben. Es gilt für jeden. Oder irre ich mich? Ebenfalls in Vers 9 ist zu lesen, die Gebote des Herrn sind lauter. Sie sind lauter und sie werden etwas mit ihnen und an ihnen tun. Gottes Gebote werden sie erheben und besser machen. Wenn sie sich an das halten, was Gott sagt, werden sie es im Leben besser haben. Und sie werden es vermeiden, Dinge zu tun, die ihnen schaden. Denn Gottes Gebote sind eine gute Richtschnur, die mich davor bewahrt, schlechte Dinge zu tun. Vers 10. Die Furcht des Herrn ist rein. Man sagt ja, Furcht meint ehrfürchtiges Vertrauen. Doch ich denke, es bedeutet mehr. Es bedeutet wirklich achten. Liebe Hörer, Sie tun gut daran, wenn Sie Gott achten. Ich habe meinen Vater geliebt, doch ich habe ihn sicherlich auch geachtet. Er hielt mich auf dem geraden Weg, und wenn ich darüber nachdenke, hielt mich das davon ab, kriminell zu werden. Ich habe gewusst, dass ich Schwierigkeiten bekomme, wenn ich etwas Schlechtes tue. Die Furcht des Herrn ist rein. Die Furcht des Herrn wird sie reinigen. Es machte mich zu einem besseren Jungen, dass ich meinen Vater achtete. Dennoch habe ich ihn auch geliebt. Ebenfalls in Vers 10 heißt es, die Rechte des Herrn sind Wahrheit. Fragen Sie nach der Wahrheit? Rund 1000 Jahre nach König David war es der römische Statthalter von Juda, Pontius Pilatus, der nach der Wahrheit fragte. Er fragte Jesus, was ist Wahrheit? Nun, die Wahrheit stand in der Person von Jesus Christus direkt vor ihm. Noch einmal Vers 10. Die Rechte des Herrn sind allesamt gerecht. Sie sind richtig. Was Gott tut, ist richtig. Die Aussage dieser Bibelstelle ist wirklich gewaltig. Wir müssen das ganze Wort Gottes lieben, alles zusammen. Einige haben mir geschrieben, ich würde gegen die 10 Gebote sein. Die 10 Gebote sind wundervoll, ich habe nichts gegen sie, doch ich habe etwas gegen die Meinung, dass ich sie halten kann. Wenn Sie die 10 Gebote halten können, dann können Sie Gott sagen, er soll ein bisschen zur Seite rücken, denn dann können Sie sich neben ihn setzen, weil Sie es allein geschafft haben, vollkommen zu sein. Gott sagt aber, Sie können sie nicht halten, und ich stimme ihm zu. Er hat mir gesagt, dass ich es allein nicht schaffe, vollkommen zu sein. Deshalb muss ich als Sünder vor Gott kommen. Und das führt uns zur Gnade Gottes. Jeder Mensch ist ein Sünder und braucht Gottes Gnade. Deshalb sagt König David in den Versen 13 bis 15, wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und rein bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wer kann merken, wie oft er fehlet? Tja, wer kann das? Ich erfinde oft Ausreden. Meine Frau sagt, ich sei gut darin, alles wegzuargumentieren. Darin bin ich wirklich gut. Ich kann Entschuldigungen finden, doch Gott akzeptiert sie nicht. Gott sagt, ich kann nicht merken, wie oft ich etwas falsch tue. Anders ausgedrückt, sie haben sein Wort darauf, dass sie ein Sünder sind. David betet, verzeihe mir die verborgenen Sünden. Viele Menschen haben heute Probleme mit verborgenen Sünden. Sie sind teilweise sogar vor ihnen selbst verborgen. Und deshalb denken sie oft, dass sie keine Sünder sind. Weiter betet David, bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, so werde ich ohne Tadel sein und rein bleiben von großer Missetat. Wissen Sie, was die große Missetat ist? Jesus Christus abzulehnen. Zum Schluss heißt es in Psalm 19 schließlich, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wer ist mein Fels? Christus. Wer ist mein Erlöser? Christus. Und das ist er durch Gottes Gnade. Nun kommen wir zu Psalm 20. Er ist überschrieben mit Gebet des Volkes für seinen König in Kriegsnot. In Israel hat man solche Psalmen im Gottesdienst gemeinsam gesungen. Manche meinen, dass die Leviten sie gesungen und so das Volk im Gottesdienst angeleitet haben. Die Gottesdienstbesucher sangen sie dann mit ihnen im Wechselgesang. Wie es auch sei, das Volk betet in diesem Psalm, dass Gott dem König hilft. Der König Israels ist auf Gottes Hilfe angewiesen. Gott muss ihm den Erfolg geben. Gott muss ihm die Weisheit geben, über Israel zu herrschen. Gott muss ihm gnädig sein und ihn annehmen. Wenn Gott dem König nicht beisteht, wird er das Land nicht regieren können. Deshalb betet das Volk Israel, Vers 2, der Herr erhöre dich in der Not, der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Wenn wir in Not sind, möchten wir doch, dass Gott uns hört, oder nicht? Nun, der Psalm ist ein Psalm König Davids. Doch warum wird Jakob hier erwähnt? Ganz einfach. Jakob war der Enkel Abrahams, des Erzvaters des Volkes Israel. Er ist es, der von Gott den neuen Namen Israel bekommen hat, den späteren Namen des Volkes. Deshalb wird Jakobs Name für das ganze Volk benutzt. Gott ist sich nie zu schade gewesen, der Gott Jakobs genannt zu werden. Ich hätte mich vielleicht für Jakob geschämt, wegen mancher Dinge, die er getan hat. Vielleicht hätten sie sich auch für ihn geschämt. Doch Gott tut dies nicht. Gott hat Jakob durch seine Gnade gerettet. Und auch der König Israels braucht Gottes Hilfe und Gnade. Das Volk bittet, Vers 3, er, der Gott Jakobs, sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion. Was ist das für ein Heiligtum? Die Gemeinde? Nein, es ist das Heiligtum in Jerusalem. Und wo liegt der Zion? Nun, in Amerika gibt es mehrere Städte, die Zion heißen, doch König David meint diese gewiss nicht, auch nicht irgendeine Kirche mit diesem Namen. Der Berg Zion liegt natürlich in Israel, und nun bittet Israel darum, dass Gott dem Volk gnädig ist. Ich lese Vers 4. Er gedenke all deiner Speisopfer, und dein Brandopfer sei ihm angenehm. Sela. Im Alten Testament haben die Menschen Gott Opfer dargebracht und ihm so gezeigt, dass er ihr Gott ist. Ein solches Opfer hat aber für Gott eigentlich keinen Wert an sich. Der Mensch war auf Gottes Gnade angewiesen, damit Gott sein Opfer annimmt. Deshalb bittet das Volk hier, dass Gott dem König gnädig ist und seine Opfer annimmt. Dann kommt ein Wort, das wir häufiger in den Psalmen antreffen. Sela. Das ist quasi eine Pause zum Nachdenken. Der Beter des Psalms soll innehalten und an das denken, was bis jetzt gesagt worden ist. Und nun kommen ab Vers 5 viele gute Wünsche für den König, die Gott in Erfüllung gehen lassen möge. Er gebe dir, was dein Herz begehrt, und erfülle alles, was du vorhast. Dann wollen wir jubeln, weil er dir hilft. Im Namen unseres Gottes erheben wir das Banner. Der Herr gewähre dir alle deine Bitten. Nun weiß ich, dass der Herr seinem Gesalbten hilft und ihn erhört von seinem heiligen Himmel, seine rechte Hand hilft mit Macht. Gott, der Vater, wird auf die Gebete des Königs hören. Er ist der König Israels. Der König ist Gottes Gesalbter, denn Gott hat ihn eingesetzt, um über sein Volk zu herrschen. Der letzte und größte Gesalbte Gottes ist aber Jesus Christus. Am Schluss des Psalms drückt das Volk sein Vertrauen auf Gott aus. Ab Vers 8 lesen wir, jene verlassen sich auf Wagen und Rosse, wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Sie sind niedergestürzt und gefallen, wir aber stehen und halten stand. Hilf, Herr, du König, er wird uns erhören, wenn wir rufen. Andere Menschen verlassen sich auf moderne Waffen. Israel aber hat den allmächtigen Gott und seine Zusage, dass Gott für sein Volk kämpfen wird. Israels Feinde haben oft erleben müssen, dass der allmächtige Gott gegen sie kämpft. Gott hat auch heute zugesagt, dass er die Menschen schützt, die an ihn glauben. Rund 1000 Jahre nach der Zeit Davids hat Jesus Christus gesagt, dass sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt sind. Deshalb kann auch ich sagen, keine menschliche Kraft oder keine menschliche Armee ist entscheidend, sondern der allmächtige Gott, dass er auf meiner Seite ist. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Vielen Dank, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht, die Psalmen 19 und 20 gemeinsam mit mir durchzugehen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Adieu, bis zum nächsten Mal.